Jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil auf eurem Gottesdienstzettel steht doch Predigt Diakon Marc Hoeneß. Das ist auch kein Druckfehler, aber als die Gottesdienstzettel schon gedruckt waren, da sagte mir Marc am Freitag, oh, mich hat die Grippe erwischt. So, deswegen stehe ich hier. Das Problem war nur, am Freitag hatte ich einige Termine und gestern war den ganzen Tag K5-Leitertraining. Das heißt, mal schauen, was aus der Predigt jetzt so rauskam. Wir machen es einfach, wenn sie schlecht war, dann könnt ihr es mir sagen, dann schiebe ich es auf die mangelnde Zeit. Wenn sie gut war, dann hat Gott doch gesprochen, dann müsst ihr es mir aber gar nicht sagen. Dann behaltet es für euch und merkt euch, dass Gott auch durch solche Predigten reden kann. Ich habe überlegt gehabt, als Marc mir das gesagt hat, du, geht nicht, dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Soll ich irgendwas machen, was ich auswendig kann? Oder? Na, habe ich gesagt, nein, ich will im Thema drinbleiben. Daniel 7 ist ja heute Thema und es ist Abschluss der Predigtreihe. Daniel, Influencer der ersten Stunde. Wir haben uns den Propheten Daniel aus dem Alten Testament angeschaut, 6. Jahrhundert vor Christus, Pi mal Daumen, 2600 Jahre her. Was können wir von ihm lernen, wie er in diesem Babylon, in dieser gottfeindlichen Gesellschaft, in die er verschleppt wurde, was können wir von ihm lernen, wie er in dieser Gesellschaft seinen Glauben an Gott lebte? Und ich finde ihn faszinierend, diesen Daniel, auch das, was wir heute sozusagen auf dem Schirm haben, Daniel Kapitel 7 und auch den Abschluss dieser Reihe. Nachdem ich dann schon ein paar Sachen vorbereitet hatte und gestern K5-Leitertraining war, wir nehmen ja teil an einem Leitungstraining, das aus Wideness gestreamt wird, via Livestream mit verschiedenen Referenten, war ein Pastor aus Nairobi da, der Oscar Murio, die über 200 Gemeinden schon gegründet haben in den letzten Jahren. Und das Faszinierende war, dass er einige Dinge sagte, die ich mir auch schon notiert hatte. Also das heißt, er hat bei mir abgeschrieben. Was ich damit sagen will, ist, dass der Kerl aus Nairobi etwas sagt, was ich teilweise wörtlich in meinen Unterlagen hatte, könnte, ich sage nicht muss, aber könnte ein Hinweis sein, dass Gott heute etwas Besonderes dir sagen möchte. Also sperr deine Ohren auf, deine Lauscher, deine geistlichen inneren Antennen, rutsch nochmal so richtig zurecht für die nächsten 50 Minuten. Nein, Scherz. Jetzt haben aber manche schon ganz große Augen gekriegt. Ich glaube aber trotzdem, dass Gott uns Großes sagen will. Und da werde ich am Ende der Predigt nämlich auch nochmal etwas sagen, was der Oscar Murio gestern gesagt hat. Wir steigen direkt ein. Wir sind Daniel Kapitel 7. Und dieses 7. Kapitel ist ein bisschen crazy Kapitel. Dafür entschuldige ich mich nicht, weil ich habe es nicht geschrieben. Aber es wird dich eventuell ein bisschen herausfordern. Die ersten drei Verse, Daniel Kapitel 7. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Okay, was ist daran crazy? Fragst du dich. Crazy ist, was das für Tiere sind. Daniel beschreibt sie im Folgenden sehr ausführlich. Das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor, weil bekanntlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Deswegen habe ich euch diese Tiere mitgebracht. So sehr genau beschrieben, gezeichnet, so sehen diese Tiere aus, von denen Daniel dann schreibt, die er gesehen hat in diesem Traum, dieser Vision, die Gott ihm geschenkt hat. Und ihr denkt euch schon, meine Güte, Geburt der Tiere direkt neben dem Atomkraftwerk, dann kommt sowas raus. Ein Löwe mit Flügeln, ein Bär, der noch relativ normal aussieht, mit drei Rippen im Maul, ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln und dann noch ein Monster. Man kann es ja anders nicht sagen. Ja. Manche fühlen sich jetzt an Computerspiele erinnert, aber das ist die Vision, die Daniel hatte. Dieses Bild hatte er. Lest es nach, was ich euch erzähle heute in Daniel Kapitel 7. Lest es nach. So sehen diese Tiere aus, sehr, sehr getreu gemalt. Also das ist jetzt kein Fake, das ist so. Und was wir weiter lesen in diesem 7. Kapitel ist, dass diese vier Tiere für Königreiche stehen. Daniel sieht vier Tiere und jedes Tier steht für ein Königreich, für eine Weltherrschaft. Und diejenigen von euch, die jetzt schon an einigen Sonntagen da waren bei dieser Predigtreihe, die fühlen sich eventuell daran erinnert. Daniel Kapitel 2. König Nebukadnezar, der Vater von dem König Belsazar, zu dessen Zeit Daniel den Traum hatte, dessen Vater Nebukadnezar, als er in der Macht war, hatte einen Traum und träumte von dieser Statue. Und er träumte, dass diese Statue so aussah aus verschiedenen Materialien. Und Daniel deutete ihm diesen Traum und sagte ihm, wofür diese verschiedenen Teile der Statue stehen. Nämlich auch für Königreiche, für Weltreiche, die dann auf das babylonische Reich folgten. Ihr seht es, das persische Reich oder medopersische Reich, das griechische Reich, das römische Reich und in der Gegenwart, als der König das träumte, das babylonische Reich. Genauso verhält es sich mit diesen vier Tieren. Diese vier Tiere, die Daniel in dieser Vision, in diesem Traum sieht, diese vier Tiere stehen für vier Königreiche und, oh Wunder, exakt für die Reiche, von denen Nebukadnezar geträumt hat, wo wir in Kapitel 2 lesen. Das erste Tier in diesem Traum steht für Babylon. Dieser Löwe, jetzt sieht man es wegen der Schrift nicht, wenn wir ohne Schrift das anschauen, dieser Löwe ist das einzige Tier, das aus dem Wasser aufs Land kommt. Und dieses Tier, dieser Löwe mit Flügeln, bekommt ein menschliches Herz und menschliche Gestalt und steht für das zu der damaligen Zeit amtierende babylonische Reich. Flügel deswegen, weil unter Nebukadnezar, dem Vater des Belsazar, und Nebupolassar, dem eigentlichen Regenten, sich das babylonische Reich ganz schnell ausbreitete. Und Flügel, nicht nur in der Bibel, ein Bild für Geschwindigkeit und Schnelligkeit sind. Es war schon in der Kinderwoche hier, als alle den Asterix-Hut auf hatten, Asterix-Helm. Asterix-Helm hat was? Hat Flügel. Und Asterix ist ganz schnell. Also Flügel stehen für Geschwindigkeit, deswegen für diese Geschwindigkeit des babylonischen Reiches, wie sich das ausgebreitet hat. Das nächste Tier, das dann aufsteigt aus dem Wasser, ist ein Bär mit drei Rippen im Maul. Und das steht für das medopersische Reich, was dann folgt. Wenn ein Bär drei Rippen im Maul hat, an denen nichts mehr dran ist, dann hat er die wahrscheinlich nicht im Maul, weil er damit spielt, sondern weil kurz vorher da noch was dran war und er es verschlungen hat. Und das ist ein Bild für dieses medopersische Reich, das Lydien, Ägypten und das babylonische Reich vernichtet, eingenommen hat. An der Stelle hinkt die Zeichnung ein bisschen. In der Bibel wird beschrieben, dass der Bär auf einer Seite aufgerichtet ist. Was darauf deutet, dass dieses Mischreich der Meder und Perser eine stärkere Seite hat. Und das waren die Perser in der Tat. Wenn man sich in der Weltgeschichte ein bisschen auskennt, war das persische oder der persische Teil dieses medopersischen Reiches stärker und mächtiger als das Reich der Meder. Und nach diesem Reich, so träumt Daniel und sieht Daniel in dieser Vision, kommt als drittes Reich das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Was habe ich eben zu Flügeln gesagt? Flügeln stehen für Geschwindigkeit. Jetzt hat dieser komische Leopard mit vier Köpfen auch noch vier Flügel. Alle Geschichtsprofessoren und Geschichtslehrer unter uns wissen es wahrscheinlich viel besser als ich, aber unter Alexander dem Großen hat sich dieses Reich, dieses griechische Reich ausgebreitet in Windeseile. Aber warum um alles in der Welt hat dieser komische Leopard vier Köpfe? Vier Köpfe hat er deswegen, weil Alexander der Große relativ schnell und plötzlich verstorben ist und sein Reich aufgeteilt wurde unter den sogenannten Diadochen, den Nachfolgern, griechisch Nachfolger, gibt ganze Diadochenkriege. Und am Ende blieben vier übrig und vier Reiche, in die das Reich von Alexander dem Großen unterteilt wurde. Vier Köpfe. So weit, so gut. Widmen wir uns dem letzten Tier, von dem in der Bibel nicht mal steht, dass es ähnlich aussieht wie. Daniel träumt und er hat eine, lest das nach, lest das bitte nach, von mir aus auch jetzt, ist interessanter als das, was ich sage. Das ist Gottes Wort, da kann ich nicht mithalten. Daniel 7, lest es nach und dort stand immer, dass ein Bär kommt, dass ein Löwe kommt, dass ein Bär kommt, dass ein Leopard kommt. Bei dem vierten steht kein Tier dabei. Da steht nicht, da kam etwas, was aussah wie, sondern es kam etwas, was man nicht beschreiben kann und was 10 Hörner hat. Von dem ein Horn hat auch noch angefangen zu sprechen und hat ein Auge und hat 3 Hörner ausgerissen. Lest es nach. Also, mein Konfis, ihr seid doch in dem Alter, wo man so komische Computerspiele zockt, ne? Wo die doch alles so aussehen wie dieses Viech. Also wir eigentlich alle 4. So. Also ihr müsst doch sagen, hier kenne ich aus. Weiß nicht, was zockt man? Resident Evil? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich zock das nicht. Nein, nein, keine Sorge, ich zock das nicht. Ich habe das nur recherchiert. Nein. Also wir wissen es nicht, aber es ist sehr, nicht nur stark anzunehmen, sondern sehr deutlich, dass mit diesem vierten Tier das Römische Reich gemeint ist. Allerdings, und da kommt jetzt das Spannende ins Spiel, diese 3 Reiche davor, das Babylonische, das Medo-Persische Reich und das Griechische Reich, gehören der Geschichte an. Aus unserer Sicht heute gehören diese 3 Reiche der Geschichte an. Was nun über das Römische Reich ausgesagt wird, also diejenigen von euch, die jetzt Blitzmerker sind, merken, hey, das Römische Reich ist doch auch Geschichte. Ja, ja. Das Römische Reich an sich schon, aber was aus dem Römischen Reich erwuchs, ist bis heute unsere Weltordnung, unser Europa. Und was über dieses Römische Reich ausgesagt wird, ragt nun hinein bis in die Zukunft. Und es ist davon die Rede, wie sehr, bei Daniel heißt es, die Heiligen, also diejenigen, die Gott vertrauen, die Gott nachfolgen, heute würden wir sagen, auch die Christen gehören dazu. Warum? Darauf komme ich gleich. Die werden Furchtbares erleiden und erdulden und ertragen müssen. 24-Stunden-Gebet beten wir unter anderem Samstag 8 Uhr, was glaube ich, verfolgte Christen. Christen werden heute aufs Übelste in anderen Ländern verfolgt, was wir uns nicht vorstellen können. Das, was wir hier tun, ist dort ein No-Go. Sie müssen um ihr Leben fürchten. Und es wird noch weitergehen, es wird noch schlimmer werden. Das ist in Daniel 7 über dieses Römische Reich ausgesagt, was aus diesem Römischen Reich erwuchs. Nur eine Nebenbemerkung, ich mache sie diesmal ganz kurz. Ich habe sie im ersten Gottesdienst ein bisschen ausführlicher gemacht. Weder mit dem Tier noch mit einem dieser Hörner ist die katholische Kirche gemeint. Manche lachen, es gibt nicht wenige Ausleger, die genau das behaupten. So, und das sage ich jetzt nicht, weil wir in einer katholischen Gegend leben und ich Angst um mein Leben habe, sondern weil es theologisch einfach Bullshit ist, auf gut Deutsch. Es ist nicht die katholische Kirche. Wenn man das annimmt, muss man sich die Weltgeschichte hinbiegen, wie man sie gerne hätte. Und vor allem, und da mache ich jetzt weiter, macht es keinen Sinn über das, was ausgesagt wird, über die Zukunft. Weil über dieses Tier gesagt wird, dass es die Christen quälen wird. Das, was wir nicht bei uns, aber in anderen Ländern schon erleben. Und was uns nicht vorausgesagt wird, dass es besser wird. Wenn man das hört und wenn man vor allem diese Viecher sieht, könnte man das mit der Angst zu tun bekommen und sagen, was gibt Gott Daniel für eine Vision mit? Ich werde gleich 3 Verse euch mitgeben, die wie so ein Rahmen stehen um dieses Geschehen, um diese Vision, um diesen Traum herum. Und mir ist ein Begriffspaar seit vielen Jahren hängen geblieben über Daniel 7. Das hat Ulrich Pazani, großer evangelischer Pfarrer und Evangelist, einmal in einer Predigt über Daniel gesagt. Er sprach davon, dass in Daniel 7 davon die Rede ist und dass der Rahmen sozusagen, ich nenne es Rahmen, ist, Jesus ist der Weltenherr und Weltenrichter. Jesus ist der Weltenherr und Weltenrichter. Niemand und nichts anderes. Wie um alles in der Welt komme ich jetzt auf Jesus. Ich sag's euch. In Daniel 7, Vers 13 bis 14, da heißt es, ihr könnt es mitlesen, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Behalte das mal kurz im Hinterkopf. Das ist sozusagen der eine Rahmen. Der andere Rahmen ist das Ende dieser Vision. Und dort heißt es, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Daniel sieht in diesem Traum, in dieser Vision Weltreiche vor sich und am Ende dieser Vision sagt er, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, über alle Königreiche, über alle Weltherrschaften, über alle politischen Regime, ich mache das jetzt einfach weiter, über alle Regierungen, wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Dem Volk der Heiligen des Höchsten, das seid ihr. Das seid ihr, das bin ich. Das Volk der Heiligen des Höchsten, das sind die Christen. Das sind die Menschen, die Gott glauben und ihm vertrauen. Das sind die Heiligen Gottes. Paulus schreibt im Neuen Testament seine Briefe ganz oft an die Heiligen in Rom. Nennt sie Heilige, das seid ihr. Hey, wow, diese Reiche, Glückwunsch, werden euch gehören. Wann? Wann wird das sein? Das wird dann sein, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Dann wird das alles uns gehören. Meins. Wie kleine Kinder. All meins. Aber es geht noch weiter. Die Heiligen des Höchsten, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Es ist also nicht die Angst über manche Bilder, die man da sieht, über manche Tiere und die Vision und über das, was auf Christen zukommt, sondern das große Bild am Ende ist, dass Gott Herr über alles ist. Oder wie es eben in dieser, wie ich es von Pazani mir behalten habe, Jesus ist Weltenherr und Weltenrichter. Und warum um alles in der Welt Jesus? Denkt an diese eine Stelle, die ich eben gelesen habe, aus Vers 13 und 14. Es kam einer des Menschensohn gleich. Ich lese euch mal eine Stelle vor, bevor Jesus gekreuzigt wurde und er vor dem Hohen Rat war. Matthäus 26. Da sagt der hohe Priester zu Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. So bei manchen fällt der Groschen vielleicht pfennigweise, deswegen nochmal Daniel 7. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Und Jesus sagt vor seiner Kreuzigung zum hohen Priester, was du, lieber hoher Priester, der du die Bibel auswendig kannst, in Klammern, kein Scherz, das konnten die wirklich, was du aus Daniel 7 weißt, erfüllt sich in dem Moment, wo ihr mich ans Kreuz nagelt. Die Reaktion des hohen Priester, wir lesen es nach, direkt im nächsten Vers war, er zerreißt seine Kleider als Zeichen äußerster Entrüstung und Empörung und Verachtung gegenüber dem, der vor ihm steht und gegenüber dessen, was er sagt. Warum? Weil Jesus nicht sagt, hey, hoher Priester, guck mal, Daniel 7 steht und jetzt bin ich hier, ich habe es erfüllt. Nein, er sagt es einfach, schau, ich werde dort sitzen. Du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. In Jesus erfüllt sich das, was Daniel in Kapitel 7, also nicht in Kapitel 7, was er sieht und was uns in Kapitel 7 überliefert ist. Und deswegen ist Jesus Weltenherr und Weltenrichter. In einem bekannten Kirchenlied, in einem Choral des vorletzten Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts, heißt es, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Jesus ist der Herr über alles. Und Paulus führt es dann aus und er schreibt an die Gemeinde in Philippi es ist wie ein Lied über Jesus. Es ist vielleicht das erste Lobpreislied oder was auch immer. Und er beginnt es, dass Jesus nicht wie eine Beute daran festgehalten hat, dass er Gott war, sondern dass er Mensch wurde, dass er einer von uns wurde, wie Menschen lebte und dass er ans Kreuz für uns genagelt wurde, dass er auferstand. Und dann endet er diesen Philipper Hymnus, wie man es auch diesen Christushymnus in Philipper 2. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Herr. Mir ist es deswegen so wichtig, immer und immer wieder zu betonen, weil wir Angst haben können im Blick auf das gesamte Weltgeschehen, im Blick auf unsere Gesellschaft, im Blick auf unser ganz eigenes persönliches Leben. Jesus herrscht als König. Und so soll uns das keine Angst machen. Er selber, der Menschensohn, wie er von sich sagt, die alte Kirche, die ersten 3-4 Jahrhunderte, interpretierten diesen Begriff Menschensohn als etwas, das Jesus sozusagen Gott und Mensch zugleich ist und nannten ihn deswegen Menschen oder meinten, deswegen redet er von sich als Menschensohn. In der Reformation lag der Schwerpunkt mehr darauf, dass man sagte, der Menschensohn ist sozusagen der Stellvertreter für alle Menschen. Ja, weil Jesus stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und in dem Moment, das sich erfüllte, was in Daniel 7 uns überliefert ist, was Daniel gesehen hat. Und deswegen soll uns diese Tiere, diese Vision, auch das, was noch kommen wird, keine Angst machen. Nein, im Gegenteil, Jesus herrscht als König. Und Paulus schreibt es dann an einer anderen Stelle: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weil Jesus Herrscher und König über alles ist. Und das gilt. Das gilt bis ans Ende aller Zeiten und das gilt am Ende einer Predigtreihe. Das gilt am Ende dieser Predigtreihe, wo wir uns Gedanken machen, wie können wir, wie Daniel, relevant leben in unserer Gesellschaft? Wie können wir in diesem Babylon, in diesem Umfeld, was von Gott oft nichts wissen will, wie können wir dort unseren Glauben leben? Am Ende dieser Predigtreihe kann es aber sein, dass es für dich auch ein Neuanfang ist. Ein Neuanfang dessen, wie du dich in dieser Gesellschaft siehst und wie Gott dich sieht, wie du Einfluss nehmen kannst in dieser Gesellschaft. Wir hatten ganz unterschiedliche Gedanken. Furchtlos sollen wir glauben, wie Daniel. Selbst als er hörte, wer einen anderen Gott anbetet, der wird in die Löwengrube geworfen und von den Löwen gefressen. Selbst dann war das Erste, was er tat, zu Gott zu beten. Weil Daniel wusste, ich bin ein Kind Gottes und kein Kind Babylons. Ich bin kein Kind meiner Umwelt. Ich bin meiner Umwelt nicht hörig. Ich bin nicht von ihr abstammend, sondern von Gott, vom Höchsten, vom Schöpfer dieses Universums. Jesus hat gebetet, lieber Vater, ich bitte dich nicht, dass du meine Jünger aus dieser Welt rausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Furchtlos bist du nicht, weil du furchtlos bist, sondern furchtlos bist du, weil in der Liebe keine Furcht ist. Im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn nun aber wir getragen sind von dieser Liebe, wie Paulus schreibt in Römer 8, von der uns nichts trennen kann, dann ist in dieser Liebe keine Furcht. Das heißt, es liegt nicht an dir, wie furchtlos du bist. Ich habe das auch schon oft gehört. Ja, furchtlos glauben, Attacke. Und dann hat es der Prediger so oft wiederholt, bis ich es auch geglaubt habe. Für die nächsten 48 Stunden. Und dann war wieder irgendwas und ich habe gemerkt, oh, da kam die Furcht wieder. Aber die kommt nicht, weil Gott sie uns gibt, sondern weil der Teufel uns immer und immer und immer wieder dran kriegen will. Und sagt, schau auf dich selber, schau auf deine Kraft. Du bist doch kein Kind Gottes. Wie kannst du das nur glauben? Ist es nicht anmaßend? Nein. Wer Jesus vertraut, ist ein Kind Gottes und muss nicht furchtlos sein. Gebete und Träume, ein Thema, was sich durchzieht durch Daniels Leben. Was machst du, wenn du morgens aufwachst und einen Traum hattest, der dich wirklich umtreibt und du den Eindruck hast, boah, das könnte mehr gewesen sein als einfach nur die 5 Bier gestern Abend? Wenn du 10 für sowas brauchst, hätte man ein ganz anderes Problem. Also, was machst du damit? Legst du es einfach ad acta? Das Schöne ist, Marc ist jetzt heute nicht da. An der Stelle gute Besserung, Marc. Aber ich schicke euch alle zu ihm. Mark hat eine unglaubliche Begabung, und deswegen ist es schade, dass er heute krank ist, eine unglaubliche Begabung, mit Träumen umzugehen und Träume zu deuten oder Hinweise zu geben, was es bedeuten könnte, weil er sich intensiv seit Jahren damit beschäftigt. Ich habe das nicht mit ihm abgesprochen, aber ich nehme an, es ist okay, wenn du zu ihm gehst und sagst, du, ich habe da was geträumt, könnte es sein, dass Gott zu mir redet. Ich habe das auch schon gemacht. Und dann ist es faszinierend, was er so sagt. Vielleicht kennst du andere Leute, die das können, die Gott begabt hat. In der Bibel lesen wir von vielen Personen, die Gott begabt hat, Träume zu deuten. Das ist nichts Abgefahrenes. Gott gibt Menschen diese Begabung. Nur bitte ich dich um eins. Geh nicht zu denen, wo nur sie selber behaupten, sie haben diese Begabung. Weil da kann ganz viel Schlechtes passieren. Sondern vielleicht vertraust du, für Mark lege ich meine Hand ins Feuer, aber vielleicht kennst du auch jemand anderes noch und weißt, ja, zwei, drei andere haben mir auch schon gesagt, er oder sie hat eine Begabung. Okay, aber bitte nicht, wenn jemand nur von sich selber sagt, er hat eine Begabung. Weil meistens hat er sie dann nicht. Aber geh den Träumen nach und hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu beten. Weil im Gebet eine große Kraft liegt. Letzten Sonntag, wir kämpfen im Gebet an Gottes Seite mit. Und wenn du an dem Sonntag da warst, als es um Belsazar ging, wo er seine große Party macht und dann diese Schrift an der Wand erscheint, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, gezählt, gewogen, vielleicht befunden, geteilt, dann habe ich gesagt, wir leben oft nicht im Hier und Heute. Gott hat die Tage gezählt von Belsazar, er ist noch in der gleichen Nacht gestorben. Und wir leben oft auch so, dass wir unsere Tage zählen und dass wir in so einem Wenn-Dann-Modus leben. Wenn ich erstmal glücklicher bin, dann. Wenn ich erstmal mehr verdiene, dann. Wenn ich erstmal gesund bin, dann. Wenn, dann, wenn, dann. Ein Hinweis, es wird nie passieren. Wenn du in diesem Wenn-Dann-Modus lebst. Gott sagt heute, hier und jetzt. Und das hat Daniel dem Belsazar gesagt. Du meinst, du kannst deine Tage zählen. Ha, vergiss es. Gott zählt deine Tage. Gott zählt auch deine Tage. Niemand anderes übrigens, nur Gott. Deswegen lebe im Hier und Jetzt und heute und verschieb Dinge nicht. Und wenn du heute Morgen den Eindruck hast, nach dem Gottesdienst oder schon vorher, dass es Dinge gibt, boah, die du angehen solltest, dann verschieb sie nicht auf morgen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt, hier und heute. Und wenn du die letzten Wochen da warst und sagst, wow, yes, schon irgendwie cool, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich so ein Kind Gottes bin, von dem wir auch gesungen haben und noch singen werden, dann warte nicht. Wir haben nach dem Gottesdienst wieder unseren Gebets- und Segnungsteam hier. Die beten für dich. Und die beten auch mit dir, wenn du das möchtest, dass du dein Leben ganz in Gottes Hand legst. Es kann dir nichts Besseres passieren. Glaub mir. Und ein letzter Gedanke, deswegen steht hier vorne auch der Elefant, war immer wieder, dass wir relevant sein sollen, dass wir Dinge ins Gleichgewicht bringen. Daher kommt dieses Wort relevare, Dinge ins Gleichgewicht bringen. Diese Welt ist gut gemacht. Diese Schöpfung lesen wir in der Bibel, sagt Gott immer wieder, es ist gut und bei Menschen sogar, es ist sehr gut. Die Sünde und der Teufel will es immer wieder durcheinander bringen. Aber als Christen sind wir beauftragt, in dieser Gesellschaft die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Relevant zu leben und nicht einerseits wie ein Stinktier, wo er sagt, ist doch alles schlecht, ist doch alles böse, macht doch alles keinen Sinn, ich ziehe mich zurück. Oder wie ein Chamäleon, das sich halt mehr und mehr auch seinem Umfeld anpasst. Wir sollen relevant leben. Und ein Gedanke zum Schluss, den hatte ich in der Tat schon notiert und dann hat es gestern dieser Oscar Murio, dieser Pastor aus Nairobi, nochmal so deutlich gesagt, es gibt keinen Plan B. Um diese Gesellschaft zu verändern, um Menschen für Jesus zu begeistern, gebraucht Gott dich. Die Frage ist, willst du dabei sein? Es gibt keinen Plan B. Gott gebraucht dich und mich so fehlerhaft, wie wir uns manchmal fühlen und wie wir auch manchmal sind, vollkommen wurscht. Gott sagt, ich gebrauche dich. Ich will mit dir diese Welt verändern. Ich will die Gesellschaft verändern. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich Gott so toll bin und weil ich dich gebrauchen will, dass es viele Menschen erfahren. Mich fasziniert es immer wieder aufs Neue, dass der Schöpfer dieses Universums uns Menschen gebraucht und nicht mit dem Fingerschnipp die Leute einfach auf irgendwas hinweist, sondern uns Menschen gebraucht, um diese Gesellschaft zu verändern. Und einen Gedanken hat der Pastor Oscar, wie er gestern dann immer genannt wurde, dabei gehabt. Den fand ich gestern sehr, sehr ermutigend und den gebe ich euch heute einfach weiter. Wir können über Gemeinde, über Kirche ja viel in den Medien lesen und viel innerkirchlich, ich ja auch, durch Beschäftigung mit Kirche und so weiter. Und dann heißt es, Kirche schrumpft, Kirche hat viele Mitgliederverluste, viele Leute treten aus, die Kirche wird immer weniger relevant. Und er sagte gestern, in der Bibel steht, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Das sagt Jesus über die Zukunft, auch der Kirche weltweit, aber auch über die evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal. Die Ernte ist groß. So viele Menschen, die nicht nochmal, nicht weil wir so toll sind, es geht null um die Gemeinde, es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Darum geht es. Das meint Jesus mit der Ernte, nicht die Ernte der Kollekte oder so. Nein, er meint damit, dass Menschen Gott suchen. Vielleicht merken sie es gar nicht, aber sie suchen ihn. Und bist du dabei als Arbeiter in dieser Erntearbeit? Willst du dabei sein? Was ist deine Entscheidung? Und ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, oh, ich weiß nicht wie und was und ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu hübsch, ich bin zu hässlich, keine Ahnung. Frag Gott. Frag Gott, frag ihn. Wir werden gleich unsere Lobpreiszeit haben, wo wir Gott mit ein paar Liedern anbeten werden. Und dann nutzt diese Zeit. Nutze die Zeit zu Hause, rede mit anderen, ist mir vollkommen wurscht, aber frag ihn. Frag ihn, wenn du es nicht weißt, was dein Platz ist. Ich habe ehrlich gesagt echt keinen Bock, mich bremsen zu lassen, von was auch immer, weil unser Auftrag ist es, Gottes Liebe in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft, in unser Babylon zu bringen, wie Daniel es tat. Das möchte ich tun, das will ich unbedingt. Die Frage ist, bist du dabei? Und diese Frage, die beantwortest du nicht mir, sondern Gott. Und ich will dafür beten, dass Gott uns dazu auch freisetzt von Dingen, die uns hindern. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Danke, Jesus, dass du König über alles bist und dass du dieses Weltgeschehen in der Hand hast, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Was auch passieren wird, es steht unter deinem liebevollen Blick. Ich danke dir und ich finde es unglaublich, dass du uns gebrauchst, um diese Welt, diese Gesellschaft positiv zu verändern. Nicht wegen uns, sondern wegen dir, damit deine Liebe und dein Licht in diese Welt hineinkommt. Und ich bitte dich so sehr, Jesus, dass du jetzt von uns diese falschen Gedanken wegnimmst. Wir wären zu alt, zu dumm, zu unnütz, zu ungebildet, zu ach, keine Ahnung was. Es liegt doch gar nicht an uns, es geht auch gar nicht um uns, sondern um dich. Und deine Macht und deine Liebe ist grenzenlos. Und du wünschst dir, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und deine Kinder werden. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst. Und ich bitte dich, dass du besonders jetzt zu denen redest unter uns, die sich fragen, wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Wo kann ich wie Daniel Influencer sein, Einfluss ausüben? Nicht meinen Einfluss, sondern deinen guten Einfluss. Dann bitte ich dich, Jesus, dass du jetzt redest.